Guten Morgen euch allen. Ich freue mich, heute mit euch in den zweiten Petrusbrief zu gehen. Wie ihr gemerkt habt, ist das ein spannender Brief. Die Textlesung war nicht ohne, oder? Da ist eine Zukunft, wo alles vergehen wird. Das wird nicht immer so weitergehen, sondern Gott wird dieser Erde ein Ende machen. Was möchten wir bis dahin noch tun? Um was wollen wir uns kümmern? Was ist wichtig? Die letzten Tage waren 3 Tage Bibelstandeinsatz, erst am Donnerstag hier in Bad Godesberg und dann Freitag und Samstag in der Bonner Innenstadt. Und da ist mir so von dem, was meine Frau mir erzählt hat, bewusst geworden, wir leben in einer wunderbaren Zeit der Gnade und der Freiheit, mit vielen Möglichkeiten diese Zeit auszukaufen. Noch ist Zeit der Gnade, wo Menschen ihren Herrn und Retter und Heiland Jesus Christus finden können. Das ist doch wunderbar, oder? In diesen Tagen kamen jetzt 2 Chinesen zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ist doch eigentlich verrückt, da kommen Chinesen so weit her zu uns und finden Jesus. Was für Möglichkeiten gibt uns Gott? Da nehmen Leute Gottes Wort mit, bekommen Bibeln, viel arabische Bibeln. Das freut mich, denn es zeigt, da ist ein Hunger nach Gottes Wort. Das sind Menschen aus arabischen Ländern, nicht zuletzt auch aus Syrien und Irak, die jetzt verstärkt auch als Flüchtlinge nochmal zu uns kommen. Das bekommt ihr ja alle mit. Und wir können zurzeit im Irak als Missionare so gut wie nicht arbeiten. Und in Syrien, ja, da sieht's zappenduster aus. Und dann bringt Gott diese Menschen zu uns. Und sie können Jesus finden, wir können sie mit Gottes Wort vertraut machen. Was für Chancen gibt uns Gott? Und es ist für gerade muslimische Menschen viel ungefährlicher, hier eine Bibel anzunehmen, als in ihren Ländern. Es ist für sie viel ungefährlicher, hier von Jesus zu erfahren und Jesus gar als ihren Herrn und Heiland zu erkennen und Christ zu werden, als in ihren Ländern. Dort ist es im ungünstigsten Fall tödlich. Im günstigsten Fall ist es sehr, sehr schwierig. Was für Möglichkeiten gibt uns Gott? Vielleicht fühlt sich der eine oder andere von uns zurzeit etwas unwohl. So viele fremdländische Menschen. Es gärt ja in unserem Volk mehr und mehr. Ich fühle mich auch ein bisschen unwohl. Auch nach den Jahren mit orientalischen Menschen und im Orient, wo ich immer wieder auch tätig bin, immer noch fühle ich mich ein bisschen unwohl. Aber das kann doch nicht der Maßstab sein. Es sind Chancen, die Gott gibt. Wunderbar. Ich möchte euch bitten, dafür im Gebet einzustehen, für die, die jetzt in den letzten 3 Tagen Gottes Wort bekommen haben, die von Jesus gehört haben, ganz besonders für diese beiden Chinesen, die Christ geworden sind. Und ich möchte euch herzlich einladen, kommenden Samstag ist das doch, wo von der Gemeinde ein Einsatz auf der Straße hier in Godesberg stattfindet. Und es wird spannend. Nutzen wir die Chancen. Ich finde es so toll, wir können in Freiheit immer noch auf die Straße gehen. Und Gott wirkt. Eine Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen. Eine andere Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen, die haben wir eben schon in der Textlesung gehört. Bereitet euch auf das Kommen Jesu vor. Bereitet euch vor. Wie möchte ich mal vor ihn treten? Und darum soll es auch in der heutigen Predigt gehen. Und ich möchte uns aus eben diesem zweiten Petrusbrief, jetzt aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 9 lesen und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. 2. Petrus 1, 3 bis 9. Alles, was für das Leben und die Gottesfurcht nötig ist, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns in seiner Herrlichkeit und Güte berufen hat. Dadurch hat er uns auch die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, durch die ihr Anteil an der göttlichen Natur bekommen sollt, wenn ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt wirksam ist, entflohen seid. Und eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen, in eurem Glauben Tugend zu zeigen, in der Tugend Einsicht, in der Einsicht Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung Beharrlichkeit, in der Beharrlichkeit Gottesfurcht, in der Gottesfurcht Menschenfreundlichkeit, in der Menschenfreundlichkeit Liebe. Denn das alles, was bei euch wirksam ist und sich mehrt, lässt euch weder untätig noch erfolglos sein, wenn es um die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus geht. Wem dies nicht gegeben ist, der ist blind, kurzsichtig, der hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von den einst begangenen Sünden. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune immer wieder darüber, du hast alles getan, du hast alles vorbereitet und du hast alles geschenkt, wie es hier heißt. Ich möchte dich bitten, dass wir mehr und mehr erkennen, was du für uns hier und jetzt bereithältst. Danke, dass du unser Gott bist. Schließe uns jetzt dein Wort auf, segne du uns, Herr. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ein erster Punkt heute Morgen, alles geschenkt, alles geschenkt. Vers 3, alles, was für das Leben und die Frömmigkeit oder Gottesfurcht nötig ist, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns in seiner Herrlichkeit und Güte berufen hat. Alles geschenkt. Wer hat geschenkt? Wer hat geschenkt? Ich hätte jetzt erwartet, ja, Gott in seiner überfließenden, überströmenden Liebe und Barmherzigkeit. Und das stimmt ja. Gott ist so voll Liebe und Freundlichkeit, dass er uns wirklich überreich beschenkt. Aber hier ist eine Formulierung, die sollten wir beachten. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben als Christ nötig ist. Seine göttliche Kraft. Das ist seine Kraft, mit der Gott seinen Sohn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Was für eine Kraft. Da merken wir schon, dass wir ein heiliges Leben führen können. Und der Ratlosigkeit dieses, war es ein Professor oder was, was du erwähnt hast, dieser Ratlosigkeit, was man denn gegen das Böse machen kann, dass wir dieser Ratlosigkeit entgehen, da ist mehr als menschliche Kraft nötig. Da ist Gottes Kraft nötig, seine göttliche Kraft. Kurz bevor Jesus den Missionsbefehl gibt, Matthäus 28, Vers 18, sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben. Auf Himmel und auf Erden. Alle Macht. Was ist das für eine Macht? Ich erschrecke oft vor der Macht, gerade bösen Mächten, die gerade in unseren Tagen so viel dürfen, sich so austoben dürfen. Ich bin erschüttert Über den Anschlag gerade in Ankara habt ihr vielleicht mitbekommen. Wann war das? Gestern? Furchtbar. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit, wenn du die ganze Summe des Bösen nimmst, die sich gerade so auswirkt. Aber diese Macht, die Jesus gegeben ist, von seinem Vater im Himmel, und diese Macht, die uns alles für unser Leben Nötige schenkt, die ist so viel größer. Das ist der Schenkende. Und diese Macht Gottes, diese Allmacht Gottes, die größer ist als alles, die steckt im Evangelium. Die ist das Evangelium. Es heißt in Römer 1, Vers 16, das ist einer der Verse, die mir im Laufe der Jahre immer wichtiger werden. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Das sind nicht bloße Worte. Das ist nicht eine Machtlosigkeit. Das sind nicht gute Ratschläge. Es ist eine Kraft Gottes, das Evangelium, das rettet. Das rettet. Was wurde uns geschenkt? Hier steht, alles, was für das Leben und für die Frömmigkeit nötig ist. Alles, was für das Leben mit Gott, was für ein Leben von wirklich neuer Qualität nötig ist. Manchmal denkt man da recht schnell, ja, da geht es um ewiges Leben einmal später. Und wenn ich mal bei Jesus bin, dann ist das alles wunderschön. Und meine Lieben, das wird wunderschön. Ich hoffe, ihr habt eine große, große Vorfreude auf den Himmel. Das wird fantastisch. Ja. Aber hier geht es um ein Leben, wie Jesus sagt, in Fülle, in Fülle. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. Aber damit meint er nicht erst, wenn wir mal beim Vater im Himmel sind, sondern jetzt und hier und heute. Das ist uns geschenkt. Was für eine Zusage. Kannst du das glauben? Also, das ist so. Aber ich möchte dieses Leben in Fülle, das mir, das euch geschenkt ist, noch viel, viel mehr ausleben. Wenn ich das nicht tue, was lasse ich mir eigentlich entgehen? Da ist mir etwas geschenkt. Das muss ich doch nutzen. Das muss ich doch genießen. Ein Leben in Fülle, jetzt, hier und heute, von Jesus geschenkt. Dazu ist Jesus gekommen. Zum anderen ist uns Frömmigkeit geschenkt. Frömmigkeit. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, mir zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich Frömmigkeit, das zu definieren. Ich habe dann in die Elberfelder Übersetzung geschaut. Da stand dann gar Gottseligkeit. Vielleicht könnt ihr etwas mit dem Ausdruck Gottseligkeit anfangen. Ich tue mich schwer. Meine Frau hat gleich gesagt, das versteht man überhaupt nicht. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht verstehen wir den Ausdruck nicht mehr, weil er nicht mehr unser Sprachgebrauch ist. Aber in der Elberfelder Bibel, und das schätze ich an dieser Übersetzung sehr, ist man auf Wortgetreue ausgerichtet. Und in der Fußnote steht die wahrscheinlich beste Deutung dieses Ausdruckes. Da steht Gottesfurcht. Gottesfurcht. Ich glaube, dass es das am besten trifft. Gottesfurcht. Eine zeitgenössische Übersetzung lautet, uns ist alles geschenkt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Eine tiefe Ehrfurcht vor Jesus. Ein Staunen über ihn, das aber nicht beim Staunen bleibt, sondern durch diese Gottesbeziehung sich direkt auf mein Leben auswirkt. Wenn ich so in der heiligen Gegenwart Gottes meinen Alltag leben kann, wird das mir ein Leben ermöglichen, das einfach nur wunderbar ist. Eine tiefe Ehrfurcht vor ihm. Derselbe Ausdruck, aber auch nicht so übersetzt. Gottesfurcht ist im 1. Timotheusbrief im 3. Kapitel, Vers 16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens, ich übersetze jetzt bewusst, das Geheimnis der Gottesfurcht. Was ist das Geheimnis von Gottesfurcht? Jesus Christus ist offenbart im Fleisch, er ist Mensch geworden. Er ist gerechtfertigt im Geist, er ist erschienen den Engeln, Jesus ist gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das Geheimnis einer jeden Gottesfurcht ist, dass ich mehr und mehr begreife, was es heißt, dass Jesus Christus, dass Gott Mensch geworden ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er zurückgekehrt ist zum Vater im Himmel und dass er zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt und dass er regiert. Das ist das Geheimnis von Gottesfurcht, dass ich mehr und mehr erkenne, wie groß und wunderbar das Wirken Jesu, das Wirken Gottes ist. So oft habe ich das in meinem Leben schon gehört und denke manchmal, ich habe es doch noch nicht ganz begriffen. Als ich damals Christ geworden bin, hat mir eine liebe Freundin in meine erste Bibel geschrieben, die sie mir da geschenkt hat, ergriffen. Fragezeichen. Ja, ich war von Jesus ganz ergriffen. Ergreife. Ergreife das nun. Lebe wirklich in Gottesfurcht vor ihm. Wie komme ich an das Geschenk? Wie komme ich an dieses Geschenk? Unser Vers geht weiter. Durch die Erkenntnis dessen, der uns in seiner Herrlichkeit und Güte berufen hat. Ich muss immer mehr von Jesus verstehen, immer mehr von Jesus erkennen. Ich muss immer mehr erkennen, wie er ist und was er möchte. Ich muss immer mehr erkennen, was er vorhat. Er hat oft so andere Vorstellungen, was gut für mich ist, als ich mir vorstelle, oder? Ich habe oft so klare Vorstellungen, was gerade gut für mich ist. Und manchmal hat er auch so ganz andere Vorstellungen davon, was ich tun soll oder nicht tun soll, als das, was ich tun möchte oder nicht tun möchte. Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin einfach zu weit von ihm entfernt. Zu weit von ihm entfernt. Dabei hat er doch den Weg frei gemacht, dass ich sogar ins Allerheiligste treten kann. Dort, wo Gott wohnt. Jeder von uns kann täglich, stündlich, direkt vor Gott treten. Vor den heiligen Gott und neu Gottesfurcht lernen, die unser Leben prägt. Dafür ist Jesus gestorben. Ich kann ihn mehr und mehr kennenlernen. Kennst du Jesus schon als deinen Retter? Kennst du schon diese rettende Kraft des Evangeliums, das Vergebung bringt, aber das auch von der Macht der Sünde befreit? Kennst du Jesus schon als Heiland. Ist das was anderes als Retter? Da steckt Heil drin. Kennst du Jesus schon als den, der deine Sündenkrankheit wirklich geheilt hat, inklusive aller Verletzungen, Defekte, Erfahrungen und was uns vielleicht unser Leben lang verfolgt? Kennst du Jesus schon als Herrn über alle Bereiche deines Lebens? Kennst du Jesus, hast du Jesus schon erkannt als Vater? Als Vater. Für mich ist der Höhepunkt der Erkenntnis Jesu, dass ich Jesus als Gott erkenne. Als Gott erkenne. Das Johannesevangelium ist voll davon. Es gibt wenige Stellen, wo Jesus direkt Gott genannt wird im Neuen Testament. Aber ausgerechnet der Vers vor unserem Predigttext heute nennt Jesus direkt Gott. Da heißt es in Vers 2, die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus, kommt im Deutschen gar nicht mehr so ganz raus. Die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus, da wird unser Gott und der Heiland Jesus Christus gleichgesetzt. Jesus ist Gott. Hast du Jesus schon wirklich als Gott erkannt? Das wird mein Leben als Christ wesentlich prägen, wenn ich mehr und mehr von Jesus erkenne. Ich bin noch nicht ganz 30 Jahre Christ, aber ich höre von Jesus schon, ja, seit ich denken kann. 50 Jahre bin ich mittlerweile. Schon viele, viele Jahre von Jesus und ich finde, es bleibt spannend. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Er ist so groß und wunderbar. Er ist so ganz anders oft, als ich es bin. Und ich finde es spannend. Manchmal versteht man seine eigenen Aufzeichnungen nicht mehr. Ja, es geht darum, dass diese Beziehung zu Jesus, diese Beziehung zu Gott wirklich immer tiefer und vertrauter wird. Ich bemühe sonst an der Stelle gerne den Vergleich mit Ehe. Dass man immer vertrauter miteinander wird. Aber das ist, glaube ich, nur eine Facette davon. Es ist mehr, diese Beziehung zu Jesus. Wenn das immer vertrauter wird. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, wie man das definieren könnte, vertraut sein. Da heißt es, in naher Beziehung zu jemandem stehen. In naher Beziehung zu jemandem stehen. Und habe mich gefragt, bin ich wirklich in naher Beziehung zu Jesus? Ist das eine wirkliche Beziehung? Eng verbunden sein. Ich möchte mich nicht im Alltag ständig wieder trennen lassen von Gott. Aus dem Auge verlieren, dass ich ein Leben in Gottes Furcht vor ihm und mit ihm leben will. Und da steht als zweite Bedeutungsmöglichkeit wohlbekannt, gewohnt, nicht fremd. Ich möchte ein Ziel für mein Leben als Christ formulieren, das im Buch Hiob steht. Hiob 42, Vers 5. Der Hiob hat ja einiges durchlebt und er hat so schöne theologische Meinungen über Gott. Und am Ende dieses Leidens und dieser vielen Reden, was da im Buch Hiob ist, da heißt es, Hiob 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat dein Auge mich gesehen. Ist das ein Lebensziel, dass man am Ende sagen kann, mein Auge hat wirklich Gott gesehen. Ich habe wirklich ihn erkannt. Alles geschenkt, ein zweiter Teil, Vers 4. Dadurch hat er uns auch die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, durch die ihr Anteil an der göttlichen Natur bekommen sollt, wenn ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt wirksam ist, entflohen seid. Das Verderben, das durch die Begierde in der Welt wirksam ist, das hat der Andreas in der Einleitung schon ganz super veranschaulicht. Danke. Ich möchte deshalb nur darauf eingehen, was wurde uns geschenkt? Da heißt es, die kostbaren und überaus großen Verheißungen, durch die ihr Anteil an der göttlichen Natur bekommen sollt. Verheißungen, durch die ich Anteil an der göttlichen Natur bekommen soll. Anteil an der göttlichen Natur, damit ist gemeint, dass ein Mensch wiedergeboren wird. Du bekommst eine Natur, in dem du geboren wirst. Anteil am Göttlichen bekomme ich durch Wiedergeburt. Auch ein wunderbares Thema. Das mache ich jetzt nicht heute Morgen. Sondern setze es einfach mal voraus und frage mich, welche Verheißungen fallen mir denn ein? Welche Verheißungen hat Gott uns gegeben, die mit meinem Leben als Christ, mit einer göttlichen Natur zu tun haben. Zuerst fiel mir ein die Verheißung der Vergebung. Die Verheißung der Vergebung. Da heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für eine Verheißung. Ich bekenne meine Schuld vor ihm und an der Treue Gottes ist festgemacht, dass er vergibt. Was für eine Verheißung. Es ist aber mehr an Verheißung. Es ist mehr. Da ist die Verheißung, dass ich der Sünde nicht mehr gehorchen muss. Dass ich der Sünde gestorben bin, wie Paulus es formuliert. Römer 6, Vers 2. Wir, die wir für die Sünde tot sind, wie sollten wir noch in ihr leben können? Was für eine Verheißung. Ich muss der Sünde nicht mehr gehorchen. Die Verheißung, dass ich mit Christus auferstanden bin. Auferstanden bin. Auch so ein Thema von Paulus. Gleiches Kapitel Römer 6, der Vers 4. Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit auch wir in der Wirklichkeit unseres, entschuldigt, ich habe das gerade falsch gelesen. Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit wir, so wie Christus von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. An anderer Stelle formuliert Paulus direkt, wir sind mit Christus auferweckt. Kannst du das fassen? Das ist eine Verheißung. Wir sind zu einem neuen Leben auferweckt. Wir sind in die Auferstehung Jesu mit hineingenommen. Verheißung. Und schließlich, das ist nur ein Überblick, es gibt noch wesentlich mehr zu sagen, schließlich die Verheißung der Heiligung. die Verheißung der Heiligung. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Soweit der Segenswunsch. Und dann geht es weiter. Treu ist, der euch ruft, er wird das tun. Die Treue Gottes hatten wir eben schon mal, oder? Bei der Vergebung. Er, der treu ist, wird er euch vergeben. Jetzt haben wir, er, der treu ist, wird euch durch und durch heiligen, dass ihr einmal untadelig und unversehrt vor Jesus stehen könnt. Was für eine Verheißung! Das ist uns alles geschenkt. Seid ihr euch da jeden Tag bewusst drüber? Das sind so wunderbare Verheißungen Gottes. Wenn ich tatsächlich Christ geworden bin und wenn ich das alles geschenkt bekommen habe, dann soll ich es ausleben. Dann soll ich es ausleben. Und eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen, in eurem Glauben Tugend zu zeigen, in der Tugend Einsicht, in der Einsicht Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung Beharrlichkeit, in der Beharrlichkeit Frömmigkeit, in der Frömmigkeit Menschenfreundlichkeit, in der Menschenfreundlichkeit Liebe. Das sind alles sehr gute Dinge. An anderer Stelle nennt es Paulus im Galaterbrief im 5. Kapitel eine Frucht des Geistes, eine Frucht, die der Heilige Geist wirkt. Darum soll ich mich bemühen. Da steht eifrig. John MacArthur schreibt, wegen all der Segnungen Gottes, die in Vers 3 und 4 vorgestellt wurden, kann der Gläubige nicht gleichgültig oder selbstzufrieden bleiben. Ja, wie kann ich, wenn ich so überreich beschenkt bin, gleichgültig bleiben? Wie kann da mein Herz kalt bleiben gegenüber Gott? Das ist ja ein Bild aus dem Alten Testament. Ihr habt ein Herz aus Stein. Wie könnte mein Herz ein Stein bleiben bei einem Gott, der mich so unendlich liebt, dass er mich so überreich beschenkt und mit neuen Möglichkeiten ausstattet? Das geht eigentlich nicht. Geht eigentlich nicht. Ich würde am liebsten jede dieser genannten Früchte besprechen. Ich nehme mal nur einen. Wahrscheinlich, weil er mich besonders anspricht, mich besonders betrifft, das ist die Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, bei welchem dieser Begriffe es bei euch zu klingeln anfängt. Ich könnte jetzt auch noch Galater 5, 22 und 23 dazu nehmen, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Frieden und so weiter. Und bei all diesen Begriffen, und ich sage mal ganz hart, außer wir sind, wie es in Vers 9 heißt, blind oder machen uns blind, müsste es bei jedem von uns klingeln. Ich hoffe, es klingelt nicht bei jedem dieser Begriffe, dass da was fehlt. Also ich habe bei jedem Begriff den Eindruck, da fehlt noch viel, um diese sehr guten Werte in meinem Alltag immer parat zu haben. Und zu erleben, ja. Ich möchte euch Mut machen an diesem Text, aber auch gerade an dieser Galaterstelle 5, 22 und 23 zu schauen, welche dieser Punkte muss ich am dringendsten angehen mit Jesus. Wo ist da wirklich ein Schwachpunkt, wo ich noch nicht Freiheit habe? Ich habe gesagt, bei mir ist es die Selbstbeherrschung, Vielleicht ist es noch mein bajuwarischer Zorn, der manchmal die Selbstbeherrschung verhindert. Ein Familiengehen, kein Gutes. Jeder von euch hat so einen Punkt, mindestens. Man muss sie angehen. Aber das Schöne ist doch, und das sagt uns unser Text, bemüht euch eifrig. Das heißt, da ist eine Chance. Ich muss nicht, was meine eigenen Charakter- und Verhaltensschwächen angeht, dabei stehen bleiben. Da geht nichts. Ja, mit meiner Kraft geht da tatsächlich nichts. Wir sind heute eingestiegen. Seine Kraft, seine göttliche Kraft schenkt uns das. Ja, ich muss das mit Jesus angehen. Ich werde nur dann solche Dinge überwinden können, wenn Jesus sie überwindet. Ich werde nur dann über diese Dinge Sieg haben, wenn ich tatsächlich in seiner Gegenwart auch meinen Alltag lebe. Ich werde nur dann Sieg haben, wenn ich seine heilige Gegenwart immer wieder suche und mich von ihr prägen lasse. Ich werde nur dann Sieg haben, wenn ich ihn, den Finger, in die Wunde legen lasse, in diesen wunden Punkt. Und das tut so weh. Das tut so weh. Und ich möchte nicht, dass er seinen Finger dahin legt. Aber es ist gut. Manchmal tut er das durch andere Menschen, die einem etwas sagen. Das ist Liebe. Wenn du auch bei deinem Nächsten einen Punkt siehst, der nicht in Ordnung ist, und auch wenn es weh tut, es sagst, es aussprichst. Wie anders soll ich es erkennen? Ich habe hier ein Stichwort stehen, das mir auch sehr wichtig geworden ist. Hier steht, eifriges Bemühen hängt mit meinem Willen zusammen. Mit meinem Willen. Es wäre ein fundamentales Missverständnis, wenn Christus uns alles geschenkt hat, dass ich jetzt einfach kurz dafür bete und schon ist die Selbstbeherrschung da. Herr, schenkt mir Geduld, aber schnell. Ja, so nach dem Motto, und es ist da. Nein, es ist etwas, was man lernen muss, mit Jesus durchstehen muss. Aber ich muss es erst einmal wollen. Wenn hier steht, bemüht euch eifrig darum, da bin ich gefragt. Bin ich gefragt. Da steht nicht, setz dich hin und lass dich von Jesus beschenken. Sondern bemühe dich eifrig darum. Suche wirklich die Gegenwart Gottes. Geh mit Gott in diese Prozesse. Frag andere, wenn du nicht selbst erkennst, an welchem Punkt vielleicht dein Punkt ist, an dem Jesus ansetzen möchte. Und manches Mal braucht man auch die Hilfe von Geschwistern dabei, von Seelsorgern. Ich finde dieses Wort wunderbar. Von welchen, die sich an der Sorge um meine Seele beteiligen, die mich zu Jesus bringen. Er ist der große Seelsorger. Manchmal brauchen wir die Hilfe von Geschwistern. Eifriges Bemühen das hängt mit Glauben zusammen. Mit Glauben. Da heißt es ja, eben darum sollt ihr euch eifrig bemühen, in eurem Glauben Tugend zu zeigen. Glauben. Da geht es um ein Vertrauen auf Jesus. Und ich spitze es jetzt mal zu. Es geht um ein Vertrauen, dass Jesus seine Verheißungen hält. Dass Jesus seine Verheißungen hält. Was hat er zugesagt? Was hat er uns verhießen? Vertraue ich darauf, dass Jesus mir wirklich vergibt? vertraue ich darauf, dass er mir wirklich vergibt. Da ist manchmal eine doppelte Gefahr. Einmal, dass ich mich für so schlecht halte, dass Jesus selbst das nicht vergeben kann. Es ist nichts so schwer, dass sein Opfer am Kreuz nicht genügen würde. Das ist eine Lüge des Satans. Das liegt an der Größe des Opfers Jesu. Das liegt nicht, dass meine Sünde nicht schlimm wäre. Ihr versteht mich richtig. Eine zweite Gefahr ist, dass ich vergebene Sünden immer wieder auspacke. Ja, Jesus hat mir zwar vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Jemand hat mal sehr gut gesagt, das ist wie im Fischteich, da ist das ganz versenkt. Die Bibel spricht ja sogar davon, nicht Fischteich, sondern Tiefe des Meeres, meine Sünde versenkt. Und dann steht da aber ein Schild, Angeln verboten, Fischen verboten. Ja, vertraue ich darauf, dass mir wirklich vergeben ist, wenn ich das nicht tue und denke, ich muss das jetzt wieder hochholen, wie will ich es denn abtragen? Das geht nicht. Das wird nur belasten und das ist so unnötig, denn da ist die Verheißung Jesu, er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Zweiter Punkt, vertraue ich Jesus, dass ich wirklich tot bin für die Sünde, dass ich wirklich nicht mehr gehorchen muss. Das ist ja manchmal so verlockend, oder? Manches Mal bin ich so schwach dann da. Oder manchmal werde ich überrumpelt. Und dann verliere ich aus dem Blick, was Jesus Großes getan hat. Ich verliere die Möglichkeit, die Chance, die Verheißung aus dem Blick. Er hat gesagt, du als mein Kind bist für die Sünde gestorben. Du bist tot für die Sünde. Glaube ich das? Als wir vor vielen Jahren diesen Text mal in einem Hauskreis gemacht haben, Römer 6, hat eine Frau gemeint, ja, die Theorie kenne ich schon lange, wie sieht denn die Praxis aus? Die Praxis fängt damit an, dass ich der Verheißung Jesu glaube, dass ich darauf vertraue. Ich schaue so schnell auf mich. Er hat alles vollbracht. Vertraue ich darauf, dass er mir zusagt, du bist mit mir auferstanden zu einem neuen Leben. Du warst früher tot in deinen Übertretungen und Sünden, schreibt Paulus in Epheser 2. Jetzt aber bist du lebendig gemacht. Vertraue ich darauf, dass er das wirklich tut. Und schließlich vertraue ich darauf, dass er mich wirklich durch und durch heiligt. Vertraue ich darauf. Bei Glauben, bei Vertrauen zu Jesus, habe ich noch viel zu lernen. Kommt eine sehr schöne Verheißung. Es wird Frucht entstehen. Denn das alles, was bei euch wirksam ist und sich mehrt, lässt euch weder untätig noch erfolglos sein, wenn es um die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus geht. Was für eine Zusage. In der Erkenntnis Jesu, wenn ich mehr und mehr wirklich ihn erkenne, wird das wirksam sein. Es wird sich mehren. Diese Frucht. Wir werden weder untätig noch erfolglos sein. Was für eine Verheißung Gottes. Wem dies nicht gegeben ist, also wem diese ganze Frucht fehlt, der ist blind, kurzsichtig. Ja, der sieht diese ganzen Verheißungen Gottes nicht. Vielleicht kennt er diese Verheißungen Gottes nicht. Er kennt noch gar nicht die Möglichkeiten, die Jesus schenkt. Er kennt noch gar nicht das, was er uns alles schenken möchte. Blind und kurzsichtig. Ich weiß nicht, was für eine Dioptrienzahl ihr habt. Ich kann dieses Bild sehr gut nachvollziehen. Ich könnte nicht sagen, erste Reihe wird schon schwierig. So blind bin ich manchmal aber auch für geistliche Dinge, nämlich für das, was Jesus für uns an Wunderbarem bereithält. Blind und kurzsichtig. Der hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von den einst begangenen Sünden. Hier ist eine Entscheidung gefragt, eine Entscheidung. Was will ich? Will ich diese ganzen Verheißungen Jesu wirklich für mich in Anspruch nehmen? Will ich mich eifrig bemühen, ihn mehr und mehr zu erkennen? Will ich mich eifrig bemühen, ihm immer mehr Ehre zu machen, in dem Leben, in seiner heiligen Gegenwart? Will ich das? Einer meiner Lehrer hat gemeint, er habe beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ja bei den Schweinen war und sich mit denen das Futter geteilt hat, nie gelesen, dass der verlorene Sohn, nachdem er zum Vater zurückgekehrt war und wieder in seine Sohnschaft eingesetzt war und alles bekommen hat, zurückgegangen wäre zu den Schweinen. Ja. Ich will doch nicht zurück zu den Schweinen. Also, das kann nicht sein. Ich kann nicht zurück zu der Sünde wollen. Was will ich? Was ich möchte, ich will diese wunderbaren Angebote Gottes und diese Geschenke annehmen und mit ihm ausleben. Dann wird es zu dem kommen, was Jesus sagt, und damit schließe ich in Johannes 15. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Amen. Ich möchte mit euch gerne vor den heiligen Gott treten, dass wir ihm antworten können. Dass wir eine Zeit des Gebets miteinander haben, wenn ihr dazu bitte aufsteht. Und das wäre...